SWR 2 Lesenswert Magazin.
Jemand, der trotzig ist, dem eilt meistens kein besonders guter Ruf voraus. Das ist eine Person, die nicht mitmacht, die den Dingen im Weg steht. Das ist vielleicht das kleine Kind, das sich morgens schreiend auf den Boden wirft, weil es weder die warme Mütze anziehen möchte und auch sowieso überhaupt gar keine Lust darauf hat, rauszugehen. Trotzig sein klingt also nicht wirklich nach einer Eigenschaft, so auf dem ersten Blick, mit der man sich bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel selber beschreiben möchte. Dabei kann trotziges Verhalten Revolutionen auslösen, wie zum Beispiel das von Rosa Parks. Sie ist 1955 als schwarze Frau in Alabama in einem Bus sitzen geblieben, obwohl ein Weißer den Sitzplatz für sich beansprucht hat. Also es wäre vielleicht falsch, trotz als eine schlechte Haltung abzutun. Das findet die Autorin und Moderatorin Ronja von Rönne. Sie hat dem Trotz und seinen vielseitigen Eigenschaften ein Buch gewidmet. Darin schaut sie auch auf sich selbst, denn von außen gesehen hat sie mit ihren 31 Jahren einiges erreicht. Sie hat ihre eigene Kolumne gehabt, erst bei der Welt, später bei der Zeit. Sie hat 2 Romane geschrieben, der letzte Ende in Sicht, ist erst letztes Jahr erschienen. Und sie moderiert eine eigene Sendung bei Arte. Sie schafft das alles trotz privater Rückschläge, trotz wiederkehrender Depressionen und trotz des Gegenwindes, den sie vor allem zu Beginn ihrer Karriere zu spüren bekam. Darüber und über ihren Essay mit dem schlichten Titel Trotz sprechen wir jetzt. Hallo Ronja von Rönne.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ich habe gerade schon beschrieben, dass Trotz reichen kann von man blockiert etwas bis hin zu man startet eine Revolution. Wo würden Sie Ihren inneren Trotz verorten?
Ich glaube, mein innerer Trotz ist gar nicht so besonders produktiv. Der sorgt meistens dafür, dass ich wahnsinnig viel prokrastiniere und mir denke, nö, mach ich nicht. Der große Irrtum ist ja, dass wenn man erwachsen wird, ist ja nicht nur irgendwie Chips essen und wach bleiben, so lange wie man will, sondern man muss sich als Erwachsener ja auch noch um diese Kindinstanz in einem kümmern. Und eigentlich erzieht man sich permanent selbst. Ich glaube, als Selbstständige ist es nochmal ein bisschen perverser. Und dann zu sagen, nee, du arbeitest jetzt aber, nee, muss ich jetzt aber nicht, ich arbeite erst, wenn die Deadline da ist. Das ist auf jeden Fall die ungesündeste Form von Trotz, die ich so in mir trage.
Mhm. Und trotz des Trotzes haben Sie es aber geschafft. Sie haben ein Buch über diesen Trotz schreiben können. Ja. Sie haben es fertig geschrieben. Sie beschreiben in dem Band auch, und ich habe das auch auf Instagram bei Ihnen verfolgt, wie schwierig es manchmal war, auch vor allem dieses Buch zu Ende zu führen. Aber was Sie darin auch erzählen, wie dieser Trotz und diese Wut dazu führt, dass Sie nämlich das tun, was Sie sehr gut können, nämlich schreiben. Wie kam das denn? Wie haben Sie das denn geschafft, so ein ja störendes Gefühl wie Trotz für so etwas Produktives wie eben Ihren Beruf, Ihrem Schreiben zu widmen?
Das Gute ist, dass ich allem, was nicht geht, erstmal trotze. Und wenn ich mir einrede, das geht nicht, dann werde ich spätestens dann auch nochmal trotzig, der verdoppelte innere Trotz, und sage, doch, jetzt erst recht. Sowas wie Scheitern gefällt mir überhaupt nicht. Zwischendurch hatte ich auch den Gedanken, ach, ich schreibe das ganze Buch einfach nicht. Das mache ich eigentlich traditionell bei jedem Buch. Und trotzdem ist jedes bisher erschienen. Also irgendeine Instanz darin scheint dann auch genug zu haben von dem infantilen Ich. Und dann trotz die Erwachseneninstanz vielleicht der Kindinstanz. Und ich kann gut mit Trotz von außen, also mit Reaktion von außen, trotzig umgehen. Also wenn mir irgendwie jemand sagt, du schaffst es eh nicht, ein Buch in einem Jahr zu schreiben oder sowas, dann ist eine Garantie da, dass ich es in einem Jahr schaffe. Und das war dieses Mal vielleicht auch so.
Sie haben das ja gerade schon geschildert, so ein innerer Trotz, vielleicht auch so eine kindliche Haltung, mit der man irgendwie lernen muss, umzugehen als erwachsener Mensch, aber auch der Trotz von außen, der Sie andererseits aber wieder anstachelt. Können Sie das nochmal beschreiben? Also was ist das für ein Trotz, den Sie der Welt um sich herum entgegensetzen, der Sie da anstachelt?
Ich stelle mir den Trotz vor als einen Waagschalenmoment. Also es ist erstmal ein Innehalten, okay, stopp, irgendwas möchte da in mir nicht. Und dann kann man das untersuchen, okay, bin ich jemand, der nicht möchte, was mit mir passiert, der irgendwie Ungerechtigkeiten in der Welt sieht? Ich bin sicherlich keine Rosa Parks, aber Ungerechtigkeiten begegnen uns allen, und sich dazu zu verhalten, ist fast immer ein trotziger Moment mit Entschuldigung, so nicht. Und wie bei einer Sophie Scholl, die sich dann, das sind jetzt die ganz hehren Beispiele natürlich, quasi sich selbst opfert aus einem Trotz gegen das System, was ihr aufgezwängt wird. Das wären so die Koryphäen, die ganz weit oben stehen an Trotzreaktionen. Und genauso gut kann man sich aber mit Trotz auch verweigern. Man kann sich verweigern dem Fortschritt, verweigern der Gegenwart. Es kann im schlimmsten Fall wirklich dazu führen, dass man etwas abdreht in Richtung Querdenkertum. Der Trotz an sich ist, glaube ich, weder schlecht noch gut, aber er ist ein Katalysator für, hier muss eine Entscheidung her und hier wird ein Verhalten von mir gefordert. Ob dieses Verhalten dann gut oder schlecht ist, ist wahrscheinlich auch noch multikausal und wo das dann herkommt, weiß man nicht. Aber ich glaube, erstmal zu bemerken, irgendwas in mir will das nicht, ist erstmal ein interessanter Moment. Das kann man ja auch aufs Private beziehen. Also wenn man immer wieder das Gefühl hat, ich will das eigentlich nicht in einer Beziehung, dann sind das vielleicht viele kleine Trotzmomente, aber die akkumulieren sich und irgendwann wird der Trotz auch vielleicht sagen, so nicht mehr und dann den Ungeliebten oder die Ungeliebte einfach rauswerfen. Dann würde ich sagen, ist es durchaus ein produktiver Trotz.
Das heißt, Trotz ist so ein bisschen wie so ein Werkzeug oder wie so ein innerer Kompass?
Ja, vielleicht ein innerer Kompass ist vielleicht kein schlechtes Ding. Also es ist ja ein sehr, sehr unbeliebtes Gefühl. Es ist kein glamouröses Gefühl. Niemand möchte von mir sagen, ich bin sehr, sehr trotzig. Aber ich meine, es gibt Menschen, die sagen, dass intelligenter Trotz, den nennt man dann Durchsetzungsvermögen. Und Leo, lustigerweise Leo Trotzki, hat gesagt, Trotz ist die jugendliche Form von Altersstarrsinn. Und ich glaube, irgendwo zwischen diesen Polen befindet sich das Ganze. Ich glaube, das Buch ist auch keine Liebeserklärung an Trotz, sondern es ist eine Aufzeichnung davon, was passieren kann, wenn wir als Menschen uns trotzig verhalten.
Ja, Sie zeichnen das ja auch auf. Also das fand ich ganz schön gemacht, weil Sie zeigen, also wie der Trotz in der Weltgeschichte gewirkt hat, also religiös, politisch, aber auch ganz praktisch. Also Sie fangen da an mit Eva, die sich verweigert hat, also so wie es uns eben die Religion erzählen möchte, dass sie sich verweigert hat, diesen Apfel zu widerstehen und ihn nicht zu essen, dass sie sich Gott widersetzt hat und dann eben in diesen Apfel gebissen hat, aber eben auch Heldinnen wie Rosa Parks, die ich schon erwähnt hatte. Aber Sie kommen natürlich auch auf ja, eine Partei wie die AfD zu sprechen, die Dinge blockiert, die sich dem Fortschritt verwehrt, die sehr regressiv und rückwärtsgewandt ist. War es Ihnen wichtig, eben auch diese Spannweite aufzuzeigen, um so aufzuzeigen, wie ambivalent eigentlich Trotzigkeit ist?
Ja, es ist entweder, man kann da ruhig ganz groß werden, es ist irgendwie die Lösung oder der Untergang der Menschheit, wie trotzig wir sind und auf was sich unser Trotz bezieht. Also das Beispiel zum Beispiel von Veganerinnen, Veganern oder von Leuten, die sich auf die Straße kleben aus Widerstand, finde ich eigentlich, egal ob die Methoden jetzt gut oder schlecht sind, fast rührend mutig und trotzig in einer Welt, wo sie dafür ja wirklich nur aufs Maul kriegen. Und ich finde es irgendwie so optimistisch, das sind Menschen, die noch an irgendwas glauben. Es ist sehr, sehr einfach, den anderen Trotz zu bedienen und zu sagen, ey, wenn wir uns anschauen, was Nestle, was große Unternehmen machen, wie alle mit ihren Privatjets rumfliegen, warum soll ich dann meine kleine Bambuszahnbürste benutzen, warum soll ich dann irgendwie Müll trennen? Das ist dann eine andere Trotzreaktion, eine sehr verführerische, der ich übrigens auch ganz leicht reinfalle, wo ich mir dann denke, okay, warum soll ich jetzt irgendwie auf ein Steak verzichten, weil die Gemüselasagne einen kleineren CO2-Ausstoß hat, während irgendwie die Welt um uns herum brennt. Deswegen kann es durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein. Aus einer Situation werden immer unterschiedlichste Trotzreaktionen verbleiben. Und ich glaube, wenn wir an sowas wie die AfD schauen, sich trotzig an so etwas wie eine Vergangenheit zu halten, die aber einfach de facto nicht mehr da ist, ist halt eine recht naive Trotzvorstellung. Denn Konservatismus bedeutet für mich, wenn er richtig gelebt ist, vielleicht die Werte, die man hat, aufrechtzuerhalten, aber in einer sehr neuen Welt, in der wir uns befinden, einfach zu sagen, einfach alles zu verneinen und zu sagen, wir wollen das alles nicht und die Augen und die Ohren zu vor dieser unserer Realität, das ist dann sehr, sehr nah dran an dem Trotz, den ich höchst infantil nennen würde.
Aber wenn man jetzt sich so anguckt, wer alles trotzig ist, sind das Menschen, die nicht viel zu verlieren haben, weil sie wissen, okay, ich kann mich jetzt verwehren, weil ich habe ja ein sicheres Netz, was mich irgendwie auffängt. Was auch immer das ist, ob es dann die Eltern sind, die zur Not irgendwie unter die Arme greifen oder irgendwas überweisen, um einen wieder, man hat sich auf die Straße geklebt und sie überweisen die Kaution, dass man wieder irgendwo rausgeholt wird oder man ist irgendwie im Alltag trotzig und hat so ein bisschen, gewinnt so ein bisschen mehr Zeit für sich raus, weil man eh weiß, mir kann eigentlich nichts passieren. Also sind es Leute, die zu viel Zeit und zu viel Sicherheit haben? Sind die vielleicht mehr trotziger so im Leben?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn wenn man zum Beispiel denkt an Frauen, die aus einer sehr konservativ-muslimischen Familie kommen und sich dann irgendwie in den Falschen verlieben und dafür entscheiden, die riskieren ja mitunter ihr Leben, jetzt als ganz extremes Gegenbeispiel, aber auch ein Luther oder eine Rosa Parks haben wahnsinnig viel für ihren Trotz gegeben, eigentlich quasi alles. Und so kann es durchaus auch sein, also gerade wenn man sich gegen die Sitten und Gebräuche der Zeit auflehnt, ist es natürlich mit Repressalien und Sanktionen und schlimmstenfalls Verurteilung, Gefängnis und Tod verbunden. Oder Iranerinnen, die ihr Kopftuch abschmeißen. Das sind auch Trotzreaktionen und das sind höchst bewundernswerte. Ich glaube, damit hat es gar nicht so viel zu tun. Vielleicht ist aber doch ein bisschen was dran, dass dieser sehr infantile Trotz, der sich vielleicht irgendwie eher settelt, bei Menschen, die denken, mir geht es uns eigentlich gut oder ah, der Sommer ist heiß, ist doch schön, dann kann ich mehr grillen. Mhm. Wenn man nicht weiterdenkt, ist es vielleicht auch leicht, trotzig zu sein. Aber wie gesagt, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben und ich habe es nicht geschafft, den Trotz einzufangen. Bis heute steht er vor mir wie so ein Wesen, was mal gut und mal schlecht gelaunt ist. Es ist so ein bisschen wie Träumen. Es kann alles zwischen Albtraum und schönster Traum sein, wo man morgens traurig ist, wenn man aufwacht. Irgendwo dazwischen befindet sich das. Es ist ein sehr, sehr unbeständiges Wesen, der Trotz. Und ich glaube, man kann ihn auch gar nicht so wahnsinnig viel beeinflussen, aber man kann ihn vielleicht, und das ist vielleicht der Aufruf darin, erkennen als, ah, das mache ich gerade aus Trotz. Und sich dann zu fragen, wo kommt der her? Ist es was, weil ich mich wirklich was gegen von außen auflehne? Mhm. Oder hat das gerade eigentlich viel mehr mit mir zu tun? Und deswegen, glaube ich, ist dieser Blick auf den Trotz, das möchte ich, glaube ich, mit dem Buch sagen, so wichtig. Also hinzuschauen, woher kommt das gerade? Denn was er immer sein kann, und das bietet jeder Trotz, jede Trotzreaktion an, ist Katalysator.
Das heißt, Sie bleiben ein stolzer Trotzkopf.
Ich bleibe ein Trotzkopf, mir bleibt, glaube ich, auch gar nichts anderes übrig. Das wurde mir bleiern in die DNA gegossen. Ich kann aber durchaus auch sehen, wenn ich gerade mich dämlich verhalte und dann brauche ich 10 Minuten und kann mich entschuldigen oder von meinem sehr trotzigen Standpunkt wieder zurückkommen. Das kann durchaus sein. Manchmal ist Trotz auch eine Überlebensstrategie. Ne? Also in Zeiten, wo ich viel Gegenwind von außen bekommen habe, habe ich halt trotzig weitergemacht. Einfach nur, weil ich mich nicht von irgendwem anders klein machen will. Die anderen durften nicht gewinnen. Und das ist natürlich ein sehr harter Umgang mit sich selbst, ob das dann auf lange Sicht gut ist. Aber es ist für erstmal oft auch sowas wie eine Überlebensstrategie.
Der Trotz als Überlebensstrategie und als nützliches Werkzeug, darüber hat die Autorin Ronja von Rönne ein Essay geschrieben. Mit dem einfachen, aber sehr prägnanten Titel Trotz. Er erscheint am 17. August bei DTV. 112 Seiten kosten 15 €. Ronja von Rönne, danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.